Wenn du schon einmal aus einem Teammeeting raus bist und dir gedacht hast, das hätte auch eine E-Mail sein können, dann bist du hier genau richtig. Teamwork Kills My Vibe, manchmal, ist der Podcast für alle, die mit Teams arbeiten und damit nicht den Verstand verlieren wollen. Ich bin Isabella, Teamcoach und Sparringpartnerin für Führungskräfte, die mehr wollen als langweilige Meetings und Feel-Good-Floskeln. In jeder Folge schauen wir gemeinsam hin, was brauchen Teams wirklich, was braucht Führung, um wirksam zu sein und wie gestalten wir Arbeit, die nicht ausbrennt, sondern entfacht. Und genau darum soll es in der heutigen Episode gehen. Ich nehme dich nämlich mit an einen besonderen Ort, hoch über den Dächern von Wien, genauer gesagt in den 21. Stock. Dort habe ich Dr. Alexander Zauner getroffen, Unternehmer, Möglichmacher, Andersdenker. Und nicht nur das, er ist mein erster Interviewgast hier im Podcast, was mich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt und gleichzeitig riesig gefreut hat. Wir sprechen über Leadership, über Transformation, die mehr braucht als nur schöne Worte, und über Teams, die wirklich gemeinsam was bewegen, statt nur miteinander zu funktionieren. Alexander ist ein Mensch, der nicht nur Klartext spricht, sondern auch spürbar lebt, wovon er spricht. Also, lehn dich zurück, mach's dir gemütlich oder geh eine Runde spazieren. Ich wünsche dir viele Aha-Momente, ein paar ehrliche Fragen an dich selbst und vielleicht auch ein kleines Schmunzeln zwischendurch. Los geht's! Ich sitze hier heute nicht in meinem Büro für diese Podcast-Episode, sondern im 21. Stockwerk am Wiener Hauptbahnhof und bin zu Gast bei Dr. Alexander Zauner im Büro, im fantastischen Büro. Und er ist bei mir zu Gast im Podcast, mein allererster Podcast-Gast, für das ich unendlich dankbar bin. Alexander ist Unternehmer, Möglichmacher und Andersmacher. Und darüber sprechen wir heute, was du alles anders machst, nämlich auch in Bezug vor allem auf Leadership, was du sagst über Transformation, Veränderung, was braucht es in der Zukunft, um zukunftsfit zu sein. Und vor allem möchte ich total viel erfahren von dir als Führungskraft, wie du das machst in deinem Team. Schön, dass du da bist.
Isabella, danke vielmals für die Einladung. Es ist mir natürlich eine Ehre, sozusagen den Kick-off zu geben mit dir. Der Interviewserie in deinem Podcast, und ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, das zu machen. Finde ich ein cooles Mittel, und ich hab jetzt schon den Eindruck, du machst das außergewöhnlich gut. Also danke, dass ich dabei sein darf.
Dankeschön dafür, und ich habe die besten Vorbilder, was Podcasts betrifft. Du hast ja auch selbst einen.
Richtig.
Die wievielte Folge?
Da fragst du mich jetzt schnell, aber wir sind deutlich über 100. Mhm. Also schon auch schon ein seriöses Projekt, was man sehr lieben und sehr gern macht. Leaders of Transformation. Wenn wer Lust hat und Bock hat, gerne reinhören.
Ich werde es natürlich in die Shownotes unten reingeben und verlinken. Starten möchte ich gerne, Alexander, mit Satzanfängen, damit wir dich ein bisschen noch besser kennenlernen. Mhm. Und zwar, ein guter Arbeitstag startet und endet mit.
Das ist einfach bei mir, zumindest beim Start. Das ist ziemlich klar ein Espresso. Beim Enden bin ich schlechter, also da habe ich nicht so ein gutes Ritual. Aber ich versuche immer mehr, so ein richtiges Checkout-Moment, Augenblick zu schaffen, wo ich wirklich kurz kontrolliere, was ist gelungen, was hat funktioniert, was ist weg von der Liste. Ja, um mich dann auch zu freuen, / manchmal auch nicht.
Ja. Das heißt, das ist noch so ein bewusstes Innehalten, bevor du wirklich aus dem Büro rausgehst.
Ja, weil das Gefühl, das kennt ja jeder, diese ewigen To-Do-Listen in unseren Rollen, und das Gefühl, man kriegt die nie fertig. Und da schaue ich dann schon sehr bewusst, was habe ich fertig gebracht und wo haben wir ein Hagerl, was haben wir als Team weggekriegt und auch, was ist noch zu tun.
Mhm. Dankeschön. Zweite Frage. Was mein Team manchmal über mich denkt und in Klammer und vermutlich recht damit hat.
Was mein Team? Schwierige Frage. Man wünscht sich ja so viel, was das Team über einen im Guten oder im Netten sagt oder denkt oder auch nicht. Ich glaube, es gibt so zwei Dinge, wo sie wahrscheinlich recht haben. Ich bin weniger ordentlich und sauber bei so operativen, kleinen, sozusagen den, ja, es sind operative Themen, wo man schauen muss, das gehört aber dazu zum Unternehmertum. Ja. Mhm. Ob das ist die kleinsten Prozesse oder die kleinsten Datenschutzanpassungen, das könnte man besser machen, das könnte man mit mehr Liebe machen. Ich glaube, sie denken das, sie spüren das auf einer anderen Stelle und sie haben auch recht.
Okay.
Ja.
Wo liegen deine Stärken?
Na, ich lieb's, mit Kundinnen und mit Kunden an ihren Lösungen, Themen zu arbeiten. Da springt doch mein Motor an, da bin ich besser, da muss ich mich richtig strecken, weil ich will dann gern für den oder diejenige oder für das Team was entwickeln, wo man sich nachher denkt, puh, stark. Ja? Also das ist der Moment, wo ich sicher sehr stark anspringe und wo ich auch, glaube ich, gut funktioniere, ist, wenn man versucht, so aus einem großen Durcheinander die Synthese, also worauf kommt es wirklich an?
Mhm.
Und so sagen, okay, und wie kriege ich das jetzt so einfach runter, dass ich mal sage, okay, von dem ganzen Durcheinander, darauf konzentrieren wir uns, das lassen wir weg. Und ich denke, das ist eine Eigenschaft, die in der Welt jetzt schon oft nützlich ist, auch für meine Leute, die dann kommen und sagen, Alexander, was machen wir da jetzt als Erster? Und dann zu sagen, du, worauf kommt es eigentlich wirklich an? Wie ist die Reihenfolge? Was ist das System dahinter? Das mache ich lieber und denke ich, bin ich auch besser als im täglichen operativen Runterarbeiten der Notwendigkeiten, die halt einfach ein Unternehmertum, eine kleine GmbH verlangt.
Und gleichzeitig, dafür gibt es ja auch Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wo man eben genau diese Stärken halt vielleicht auch gut verlagern kann.
Also ich bin in einem Podcast jetzt bei dir, wo es um Teamwork geht, ich bin der größte Verfechter und Liebhaber von Teamwork. Also ich glaube an nichts so sehr wie ein Team, sondern Leute, die miteinander tun und glaube tatsächlich auch daran, dass man alleine nicht so weit kommt wie gemeinsam. Ich glaube auch nicht, dass man alles selber alles können muss und können kann. Also ich bin der totaler Freund von Menschen, die miteinander tun.
Und das ist ja auch der Grund, warum ich dich unbedingt in dem Podcast haben wollte und mit dir sprechen, weil man es spürt und weil man es sieht. Und über das sprechen wir dann eh auch noch im Nachgang, wie das so bei euch im Team ist. Und die letzte Frage knüpft eh an dem, was du gerade vorher gesagt hast, an, nämlich was mich gerade wirklich begeistert.
Also, eine kurze Antwort ist schwierig. Das eine ist, glaube ich, schon, wir sind jemand, der Unternehmen, Organisationen, Top-Führungskräfte dabei hilft, Transformation zu meistern. Und was begeistert mich momentan schon, erstaunt mich, ist, was die künstliche Intelligenz da gerade lostritt an Möglichkeiten, aber auch an Zwängen. Und es ist zwischen Begeisterung, gestehe ich bin eher begeistert, weil ich grundsätzlich auf Dinge eigentlich positiv drauf schaue, aber es kann einem an der anderen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen Angst machen. Aber was da jetzt an Veränderung, an Effizienz, aber auch an neuen Möglichkeiten ist, begeistert mich schon.
Mhm.
Für unser Team, für unsere Kunden, ja, haut mich schon um.
Spannend. Wobei deine Kernthemen sind ja Marketing und strategische Kommunikation. Du hattest bis vor kurzem noch eine Professur an der JKU in Linz inne. Und ich habe gelesen, deine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet.
Ja, also Ich bin ein gelernter Marketing-Kommunikationsfuzzi. Ja, also das ist das, was sozusagen, ich habe das studiert, ein Doktorat und eine Professur, bin sehr dankbar dafür. Und habe aber daraus schon auch gemerkt, dass wenn man diese Fähigkeiten nutzt, um Menschen zu helfen, Organisationen und damit ja eigentlich den Top-Manager und Managerinnen, ihre Firmen weiterzubringen und ihr Team in Schwung zu bringen, dass wenn man diese Fähigkeiten dort einsetzt, einen unfassbaren Hebel hat. Ja? Dass einfach da die coolsten Leute mit den coolsten Firmen Dinge schaffen, an die sie teilweise selbst nicht geglaubt haben. Bestenfalls der Eigentümer oder visionäre Frau an der Spitze. Und ja, da komme ich her und glaube jetzt, dass diese Fähigkeiten sehr, sehr gut eingesetzt sind im Veränderungsprozessen.
Und was war es für ein Schlüsselmoment, der dich zu Leadership gebracht hat?
Der Schlüsselmoment ist wahrscheinlich eine Kombination aus, ich habe schon gesehen, dass es Menschen gibt, die einen Blick, die Ambition haben, die Vision haben, die was verändern können. Also mein Businesspartner und auch Mentor viele Jahre, seit vielen Jahren, Philipp Madadana, hat an der einen oder anderen Stelle gesagt, Leute, die eine Delle im Universum wollen und schaffen können. Und mich beeindrucken solche Leute, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die zu unterstützen. Ich glaube, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, wenn du da beitragen kannst. Und schon auch ein Moment, dass wenn wir bei Ideen mitwirken, die für Leute, für Menschen, für das Ganze, was positive Entwicklung brauchen, dann müssen wir da gemeinsam einfach das Setting schaffen. Dann müssen wir da schauen, dass wir das losstarten. Ja? Und wenn wir da einen Beitrag leisten können, dann ist es das wert. Dann ist das, glaube ich, eine coole Geschichte. Ja? Und diese Kraft zu kanalisieren.
Und du sprichst von einerseits von dieser Kraft und von dieser Ambition, die dich einfach begeistert an Visionärinnen und Leadern. Gibt es irgendein Muster, das dir in Unternehmen immer wieder begegnet, das dich frustriert?
Also frustriert ist zu viel. Gibt es Trends oder gibt es Muster, wo man ab und zu den Eindruck hat, das ist kompliziert oder das macht es schwierig? Ja, natürlich. Also ich meine, das Gefühl, Dinge zu bewahren, selbst wenn sie nicht mehr funktionieren, nachweislich nicht mehr funktionieren, sich mit Erzählungen aus dem Konsumentenverhalten kommend, teilweise kognitive Dissonanz, also wenn man das Gefühl hat, eine Entscheidung war nicht gut oder falsch, sich die dann so lange gut zu reden und schön zu reden, bis man es wirklich glaubt. Also es gibt schon Muster, die eine Herausforderung sind. Was mir hilft, ist meistens, oder ich empfehle das jedem, der mit Menschen arbeitet, in die andere Seite reinversetzen und überlegen, warum ist das da? Und auch überlegen, wann habe ich selbst so? Also ich glaube, das hilft sehr, das hilft mir auch, weil in vielen Settings kenne ich das von mir. Ne? Jetzt niemand ist immer ready fürs Nächste. Ja, oder steht mal am Abend zu Hause und denkt sich, puh, das ist jetzt viel, kriegen wir das hin. Also das dann schon empathisch rein zu versetzen in die andere Seite und zu sagen, woran kann das liegen, hilft mir sehr, diese Muster auch anzusprechen und zu durchbrechen. Und nicht nur zu sagen, ja, da ist was und das ist jetzt voll gemein und das seht ihr falsch, sondern das Motiv zu verstehen. Und das Motiv ist ja oft total nachvollziehbar und kennt jeder von sich.
Und menschlich vor allem, oder?
Total.
Und wir befinden uns halt gerade in einer Zeit, wo es heute anders ausschaut als morgen, als übermorgen und wir uns ja gar nicht darauf einstellen können auf irgendwas. Und so also dieses Beharren auf Dingen im Sinne auch von, hey, da haben wir jetzt so lange drauf hingearbeitet und auf einmal sollten wir uns anders entscheiden. Das begegnet dir ja ganz oft. Natürlich, du hast gerade vorher gesagt, ihr seid das Beratungsunternehmen schlechthin für Transformationsbegleitung. Da würde ich gerne wissen, ihr steht für diese radikale Klarheit und eben echtes Leadership. Mhm. Wie macht ihr das konkret?
Im Wesentlichen ist es den Menschen in einer liebevollen und wertschätzenden Art die Wahrheit sagen. Und es ist jetzt gar nicht, manchmal ist das Wort Wahrheit schon schwierig, aufrichtig sein. Ja? Also nicht, wenn was nicht gut genug ist, das so aussprechen, wenn etwas so einen Kunden, eine Kundin nicht begeistern wird, nicht sagen, es passt schon, sondern es einfach aussprechen und es auch selbst, den Mut haben, es selbst zu artikulieren. Ich habe manchmal den Eindruck, es wären da Umwege von Marktforschung über noch einen Berater, Beraterin, über noch eine Studie und die meisten spüren ja, wenn intern oder extern was nicht läuft oder ein Ergebnis nicht gut genug ist, die Leute, mit denen wir arbeiten, das ist meistens das Top-Team, die spüren nach wenigen Sekunden, ob das jetzt richtig ist, ist das gut, ist das der richtige Weg. Und dann den Mut haben zu sagen, ich spreche das an, ich bleibe dabei aber auf einer Sachebene. Also es geht nie gegen die Person grundsätzlich, sondern es geht diese Sache besser machen. Weil wenn du das nicht tust, dann führt das ja auch dazu, dass deine Mitarbeiterinnen, dass dein Unternehmen nicht erfolgreich ist. Und niemand kann sich momentan leisten, also ich glaube es zumindest, nicht gute Dinge zu machen, wirklich ins Detail zu schauen, das nächste Level zu drücken. Wenn du das momentan nicht schaffst oder da nicht dahinter bist, dann wird es kompliziert. Ja? Und dann werden deine Leute und dein Team nicht erfolgreich sein. Dann werden sie am Ende auch nicht mehr gern bei dir arbeiten. Weil die Leute wollen gern Erfolg und die Leute wollen gern in coolen Firmen mit coolen Leuten zusammenarbeiten.
Das heißt, diese radikale Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit an den Tag legen, die ihr als, ja, als Berater da zur Seite steht, habt ihr auch schon mal oder hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du als Projektionsfläche dann gedient hast?
Projektionsfläche heißt, ich kriege falsche Dinge ab oder ich kriege...
Ja, dass das halt so zurückgespiegelt wird.
Ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Es ist wichtig, dass wir klar machen, dass das, wir das sagen, ausschließlich der Sache dient. Und dass wir auch Dinge sagen, wenn die vielleicht im ersten Moment jetzt die andere Seite nicht hören will, aber sie sagen, weil es dem Ganzen dient. Und du sagst radikal, es ist ja spannend, die Kim Scott hat ja ein extrem spannendes Buch geschrieben, so eins der Leadership-Bücher. Radical Candor von Kim Scott, ein extrem tolles Buch. Und sie spricht auch von dieser radikalen Klarheit. Und eigentlich, wenn sie es dann beschreibt, ist es einfach aufrichtig sein. Also es ist gar nicht so radikal. Es ist einfach sagen, was ist. Nicht sagen. Wenn's, ja. Und ich liebe das, weil sonst geht man am Abend heim oder geht man zwischendurch und denkt sich, schon, man lügt nicht. Aber man sagt den Leuten einfach nicht das, was richtig ist. Und wenn du das ausräumst, dass es um die Person geht, wenn es ausschließlich der Sache ist, dient ausschließlich der Sache. Ausschließlich. Ich habe das in vielen Settings, es dient ausschließlich, was ich glaube, ist für diese Firma, für dieses Unternehmen, für diesen Prozess richtig. Ich, wenn ich gefragt werde. Das ist das Einzige, was zählt. Es geht nicht um mich, es geht nicht um das Gegenüber, es geht um, was ist richtig, damit dieses Ding erfolgreich wird, dass wir weiterkommen.
Was meinst du, sind die drei Dinge, die Mitarbeitende sich von ihren Führungskräften wünschen in einer Transformation?
Also, die Menschen wollen wissen, wohin es geht und warum. Das ist das Erste. Du musst einen Orientierungsrahmen geben, warum tun wir das und wo wird uns das hinführen. Und da gehört natürlich auch dazu, was ist da gut für mich und was ist da gut für uns. At the end of the day kriegen Leute von Firmen ja gutes Geld bezahlt und haben dort einen guten Arbeitsplatz. Und es gibt ja persönliches, intrinsisches Interesse, dass eine Unternehmung sich gut entwickelt. Dazu muss ich verstehen, wohin und warum. Zweitens, ich bin überzeugt, dass sie brauchen Führungskräfte oder selbst sind Führungskräfte, die accountable sind, die nicht sagen, na, was da passiert, ist mir gar nicht so wichtig. Und mit accountable sein meine ich, sich sowohl um die Menschen als auch um die Ergebnisse zu kümmern. Also, damit eine Firma vorankommt, müssen die Menschen sich wohlfühlen, müssen die Menschen in einem guten Setting sein und die Ergebnisse müssen stimmen, gleichzeitig. Und dafür zu sorgen, diese Accountability, Verantwortung herzustellen, dass sich Führungskräfte dafür verantwortlich sehen, denke ich, ist der zweite. Und das dritte, Sie erwarten sich Klarheit im, wie tun wir miteinander, wie komme ich zu erfolgreichen Ergebnissen, welche Regeln und Rituale gelten hier. Also es darf nicht sein, ich weiß eigentlich nicht, was richtig und falsch ist. Und davon bin ich überzeugt, dass das Unternehmen, die Unternehmung sicherstellen muss. Und am Ende gibt es die Unternehmung ja nicht, sondern at the end of the day gibt es Menschen, die dafür agieren. Und das sind am Ende Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen. So, also ich würde sagen, das ist, was da sein sollte.
Also quasi ganz klar das Zugpferd, wo geht's hin, in welche Richtung und dann die Rahmenbedingungen klar machen. Und damit wir auch überprüfen können, woran erkennen wir eigentlich, dass wir erfolgreich sind, auch natürlich, ist jetzt nicht neu und trotzdem habe ich das Gefühl, dass das manchmal so nicht ganz im Blick ist.
Ja, ob es neu ist oder nicht, kann ich dir ehrlich nicht sagen, ja. Alles deutet darauf hin, sowohl die Empirie als auch unsere Erfahrung, dass das zentrale Bausteine sind, wie eine Unternehmung sich von A nach B entwickelt, erfolgreich.
Was macht ihr jetzt als Business Gladiators anders? Was unterscheidet euch von anderen Firmen?
Also, das ist immer so schwer zu sagen, weil es ist jetzt ja nicht eine Sache, ja, sondern es ist wahrscheinlich eine Kombination von Sachen. Ich würde sagen, das eine ist eben die Kraft, die Energie, und auch teilweise die Komplexität zusammenzuführen, um diese Ambition des Top-Teams auf den Boden zu bekommen. Ja, also kommunikativ, aber auch in klaren Maßnahmen zielen, dass es nicht bleibt bei einem nicht ganz klaren, undurchsichtigen Bild, sondern dass klar wird, wohin gehen wir, warum tun wir das, und dass diese Energie auch auf einem persönlichen Level für alle spürbar wird. Das Zweite, denke ich, wo wir schon außergewöhnlich leibend sind, wir verknüpfen das mit Technologie. Also wir haben zum Beispiel eine App-Anwendung entwickelt, wo wir Leute dazu bringen, dass sie kontinuierlich über viele Tage und Monate über wirklich winzig kleinste Aufgaben, 2-3 Minuten jeden Tag, aber diese Veränderung muss sich am Ende niederschlagen in anderem Verhalten. Ja, weil wenn es nur dabei bleibt, bei mich interessiert oder mich finde spannend, wohin wir gehen, aber ich kann das nicht runterbrechen auf was heißt das für mich in meinem Job, in meiner Kultur, in meinem Team, und das runterzubrechen und zu stützen über eine App-Anwendung, die das jeden Tag über viele Wochen und Monate sozusagen hilft, ins neue Tun zu übersetzen. Ich denke, das ist eine absolute Stärke, die wir haben, und dass wir das so verbinden können. Mhm. Ja, dass es nicht dabei bleibt bei Inspiration, sondern dass wir es tatsächlich, und das ist auch schon der dritte Teil, wir fühlen uns nicht nur verantwortlich für sozusagen den, ich erarbeite ein Konzept, ich mache das strategisch, und wir fühlen uns aber auch nicht nur verantwortlich für, wie setzen wir es um, sondern wir wollen bei beiden dabei sein. Ja? Wir wollen diesen gesamten Prozess von wie tun wir, wohin gehen wir, wofür stehen wir, bis was heißt das im letzten Team, beim letzten Mitarbeiterin konkret begleiten. Weil so sind wir verantwortlich für die gesamte Journey, und so sind wir auch die, die am Ende accountable sind, ob es funktioniert oder nicht. Wir werden dann auch gefragt. Wir arbeiten da tatsächlich in wirklich viel, viel längeren Projektzeiträumen, als das die anderen tun. Weil, jeder kennt das, wenn man sich eine neue Gewohnheit, ein neues Habit etablieren will, das passiert oft nicht. Also viele von uns wollen vor dem Sommer mehr sporteln oder besser essen oder früher schlafen gehen. Und bis das jetzt in einer Organisation mit vielen hundert oder tausend Mitarbeiterinnen verankert ist, das ist teilweise viel Arbeit. Das heißt, man muss das schon auch über größere Zeiträume und mit höherer Accountability denken.
Das heißt, auf die Frage, die sich vielleicht oder mit großer Sicherheit viele Führungskräfte die Frage stellen, wie schaffe ich es, mein Team ins Boot zu holen bei Veränderungsprozessen, ist unter anderem zum Beispiel dieses Daily Habit, diese Tiny Habits, eine Antwort
total,
auf das.
Total. Mhm. Das eine ist, es ist sicher, also zehnfach unterkommuniziert Transformation, das gehört zu diesem ersten Teil. Zu glauben, ich gehe zur Jahresauftaktveranstaltung als CEO und sage, dort geht's hin. Und dann haben alle Mitarbeiterinnen und Führungskräfte das eingeimpft und agieren ab morgen so. Das ist naiv. Also die Mitarbeiterinnen, nicht weil sie ungut sind, aber die Mitarbeiterinnen haben einfach operatives Geschäft, haben verschiedene Ziele, haben verschiedene Projekte. Das heißt, kommunikativ zu erklären, immer wieder zu sagen, warum, immer wieder zu sagen, wohin, also auf verschiedenen Leveln, in verschiedener Intensität ins Team zu tragen, auch in verschiedenen Detailgrad, weil es muss natürlich nicht jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin die gleichen Infos kriegen wie das Vorstandsteam oder Ebene 1 oder 2, sondern die haben natürlich auch andere Needs an der Information, und dann dranbleiben, ja, so wie du sagst, ja, weil damit sich was verändert, und deswegen ist es ja auch so kompliziert, da wirklich am Boden was verändert, müssen die Menschen es anders tun. Also wir haben vorher über AI geredet. Das ist das eine zu sagen, ich finde, der Artificial Intelligence und die Tool beeindrucken mich, und was ich da alles sehe im Internet gerade und wer das alles verwendet, ist das eine. Begeisterung, wow. Nur damit dann jeder und jede im Team das am richtigen Moment mit den richtigen Voraussetzungen verwendet, wo es auch der Firma hilft, das ist ein weiter Schritt, das ist ein weiter Weg, damit es nicht am Ende wieder arbeitet wie vorher. Ja? oder umgekehrt Dinge mit der AI tust, die du eigentlich dort nicht tun solltest. Und das ist Arbeit, ja.
Und du sprichst natürlich ganz oft von Team, weil die ganze Organisation natürlich aus Menschen besteht, die da mitziehen sollten am Ende des Tages. Mich würde auch interessieren, mein Podcast heißt ja auch Teamwork Kills My Vibe. Ja. Was meinst du, was ist in deinen Augen der größte Vibe-Killer im Team?
Wenn nicht verstanden wird, dass der Beitrag jedes Einzelnen zu etwas viel Größeren führt, gemeinsam als alleine.
Das heißt, jeder Einzelne und jeder Einzelne ist einfach...
Jeder Einzelne glaubt, ob das ist das eigene Ego, ob das ist die eigene Bedeutung, ob das ist der eigene Beitrag, alleine wird mehr und Größeres schaffen als gemeinsam. Wenn dieser Glaubenssatz besteht, dann wird es nicht funktionieren, weil die Annahme ist ja, dass 1 plus 1 3 ist in einem Team. Ich würde sogar sagen, 1 plus 1 ist 10. Mhm. Versus 1 plus 1 ist 2. So. Und in dem Moment, wo ein Team versteht, dass es miteinander mehr Wirkung, mehr Erfolg, auch für jeden Einzelnen, und das ist ja extrem spannend, außergewöhnliche Teams sind dann auch die Individuen außergewöhnlich erfolgreich. Versus du bist alleine, kannst auch erfolgreich sein, aber sehr wahrscheinlich nur mittelmäßig im Verhältnis zu ein Team stützt sich, stärkt sich, ergänzt sich, pusht sich. Und das muss man schon von Anfang an jedem Mitglied klar machen.
Und jetzt durfte ich ja schon mehrmals die Erfahrung machen und mit eigenen Augen sehen und erleben, dass du mit deinem Team ja auch ganz außergewöhnlich umgehst oder ihr miteinander. Und da möchte ich jetzt gern eintauchen, weil ich glaube, dass das einfach auch wirklich etwas sein kann, was vielen Führungskräften helfen kann. Die Frage ist, wie entwickelt ihr bei euch eine lebendige und tragfähige Teamkultur? Wie habt ihr das hinbekommen? Ich durfte ja, wie gesagt, ihr habt immer wieder so in der Früh Stand-Ups, ihr habt einen Smoothie-Freitag oder sowas. Mhm. Also es sind sehr außergewöhnliche Incentives, sage ich jetzt mal. Und du hast doch letztens auf LinkedIn hast einen Post abgesetzt, ihr beginnt um 8:30 gemeinsam. Was hat es damit auf sich?
Also vielleicht einen Schritt zurück. Ein Unternehmen... Und ein Teil davon, zentral, ist die Kultur, ist kein Zufall, sondern jemand muss sich dafür verantwortlich fühlen, eine Kultur in einem Unternehmen zu bauen, in dem Sinn, wo er oder sie glaubt, dass es richtig ist. Wenn du das nicht tust, dann wirst du eine Kultur bekommen, die andere für dich entscheiden. Eine Kultur zu bauen, ein Leadership-System, ein Mindset zu etablieren, ist Arbeit. Hart, man kann auch sagen, es kostet Geld. Weil Zeit, weil Ressourcen. So, Teil 1. Sonst bleibt es bei einem Zufallsprodukt, das kann einem gefallen, muss aber nicht. Wir haben tatsächlich Top-Leute, die sitzen bei uns und sagen, ich habe da eine extrem erfolgreiche Firma, wir verdienen auch gutes Geld. Nur ehrlich gesagt, so ganz sicher, manchmal habe ich das Gefühl, ich mag meine eigene Kultur nicht mehr von meinem eigenen Unternehmen. Das heißt, das ist gestaltbar, es muss gestaltet werden, Teil 1. Teil 2, die Frage, was der Teil davon ist und nicht, muss man, darf man, ist ja ein Riesenglück, jeder und jeder Einzelne, die Teil dieser Kultur ist, erzählen, erklären und einfordern. Wenn das nicht geschieht, dann wird jeder Einzelne denken, ich kann in der Kultur tun, wie ich mag. Und das muss nicht deine persönliche, du kannst zu Hause das anders machen, aber in dem Moment, wo du durch die Türe gehst, in die Kultur dieser Organisation, gibt es Rituale, Regeln und Verhaltensweisen, woran wir glauben, dass man erfolgreich ist.
Das heißt, ihr gebt das zu einem großen Teil vor, was dort
selbstverständlich,
passiert.
Selbstverständlich.
Zwischen euch. Mhm. Welche Rituale habt ihr?
Total unterschiedlich. Du hast eins gesagt, beispielsweise, wir starten jeden Tag 9 Uhr mit einem Team-Meeting, Stand-Up, Und das ist jetzt gar nicht das Orge. Das Orge für viele ist ja dann, wir sitzen da drinnen und wir sagen einander dann, jeder darf einer Person, Schrägstrich er muss oder sie muss auch, etwas beruflich, persönlich Nettes sagen. Mhm. Also wir nennen das ein Energiestatement. Und das passiert jeden Tag. Also jeden Tag sitzen wir zusammen.
Und das ist das Erste, was ihr macht? Also in der Früh?
Eigentlich, das, wie sage ich, hart, wir checken die E-Mails, wir schauen, ob die Firma noch steht. Und dann treffen wir uns um 9 Uhr und beginnen mit einem Stand-Up-Meeting. Und in dem Stand-Up-Meeting ist die zentralste Aufgabe, einander Energie geben. Mhm. Und neue, aus anderen Kulturen, aus anderen Unternehmen kommende Menschen glauben am Anfang, das kann nie funktionieren und das ist ja nicht authentisch und so. Und die Wahrheit ist, das muss man üben. Genauso wie Autofahren. Die meisten, die Autofahren gelernt haben, haben die ersten paar Tage nicht das Gefühl gehabt, das ist wahnsinnig authentisch und automatisiert. Und die meisten steigen nach vielen Jahren aber in ein Auto ein und es ist total natürlich und total locker und man steigt rein und man blinkt und man schaut und man weiß einfach, wie das gehört und es gehört einfach, es ist wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Und das Gleiche ist mit solchen Ritualen. Ja? Und das kann sein, was immer man will. Ja? Das ist etwas, wo man das Gefühl hat, dass das Elemente sind, die Kultur stärken. Wir tun das, weil sehr, sehr viel darauf hindeutet, dass höheres Energielevel, höheres Vertrauenslevel zu höherer Performance führt. Also wenn sich Menschen persönlich mögen und das Gefühl haben, der andere ist nicht ungut zu mir, dann bin ich freier in meiner Fähigkeit, Performance zu bringen und auf der Sachebene Dinge zu lösen. So, daher dieses Ritual. Du hast das angesprochen mit Smoothies. Wir trinken deshalb Smoothies, weil ich glaube, Menschen wollen, haben das Recht, ihre Erfolge ab und zu feiern. Und in vielen Unternehmungen herrscht so diese Kultur, dass wenn was nicht funktioniert, wird laut darüber gestritten, kritisiert. Und wenn was funktioniert, sagt man, ist eh klar, ist eh normal. Und aus dem wollten wir ausbrechen. Und daher nehmen wir uns dann was vor, was gut war. Das wird beschrieben und kurz erzählt. Und dann stoßen wir halt mit einem Smoothie an. Und passiert auch dann an manchen Freitagen nicht. Und an manchen passiert es mit Prosecco stattdessen. Aber wir versuchen es. Ja, wir versuchen das schon sehr konsequent zu leben.
Das ist so schön und es trifft genau meine Haltung auch, einerseits diese Wertschätzung einfach in Unternehmen wieder ein bisschen mehr zu forcieren, weil wir es einfach, so wie du sagst, das muss man trainieren, wir haben es verlernt, ein Stück weit Nettes zueinander zu sagen und da geht es ja auch nicht mal um Nettes, sondern Dinge wahrzunehmen, ja, die andere Menschen tun fürs Team, für eine andere Person, was auch immer. Und eben dieses Feiern, dass man das auf das wirklich nicht vergisst.
Ja, also aber Teil der Kultur ist auch, dass wir glasklar zueinander sind. Das ist auch ein kulturelles Element. Und das ist jetzt, wenn eine Präsentation nicht gut ist, dann sage ich das. Und ich sage das in der klarsten Klarheit, die mir gerade kommt. Ich sage dann nicht, ma, schöne Präsentation, haben wir gut gemacht, gehen wir zum Kunden so. Danke. Nein, ich sage genauso mit der klarsten Klarheit, das ist weit weg. Das passt nicht. Folgendes ist zu tun. Und ihr habt x Zeit. Das ist genauso Teil dieser Kultur, weil ich eben schauen muss auf Menschen und Ergebnisse.
Und meinst du, dass diese drei, ich nenne jetzt diese drei Komponenten, das heißt einerseits Wertschätzung, das andere ist Erfolge feiern unter anderem, das dritte ist Instant Feedback geben und in einer größtmöglichen Klarheit, dass das zu mehr psychologischer Sicherheit führt?
Ja, ich kenne dieses Konzept. Unser Modell sind die drei Ks. Wir glauben, du musst dich um Menschen kümmern. Du musst eine persönliche Beziehung bauen, Care Personally, Kim Scott. Wir glauben, du brauchst Kraft und Kraft heißt Energie geben, aber auch Verantwortung übertragen. Und du brauchst Klarheit, das heißt, du musst sagen, was ist. Also, ich sitze oft in meinem Podcast mit den besten Führungskräften des Landes zusammen und dann frage ich oft, welche Leute schätzt du am meisten? Und dann nennen sie oft die ihnen gegenüber am ehrlichsten sind. Mhm. Weil sie das Gefühl haben, mit denen ziehen sie sich dann sogar im Sommer 2-3 Tage zurück auf eine Hütte. Und das sind teilweise Menschen aus der Familie, das sind teilweise Partner und Partnerinnen, das sind aber teilweise auch alte Schulfreunde. Und die sagen ihnen dann 2 Tage einfach, wo es ist. Und wir haben es um diese 3 Ks. Ja? Und Wertschätzung ist ein Teil von Das ist drinnen rund um Kraft und das ist rund um Kümmern drin. Das ist dieses Element halt, ja.
Das heißt, und ich weiß schon, was deine Antwort sein wird, Wertschätzung und etwas Nettes über jemanden zu sagen und in eurem Fall, und das ist ganz wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es muss natürlich authentisch und ehrlich, aufrichtig kommen und nicht aus einer, aus einem Tool, das wir jetzt mal fahren, hat nichts damit zu tun, dass man auch klar ansprechen kann Dinge, die im Raum stehen.
Nein, und weil du das sagst, du hast es vorher gesagt, wir sprechen Dinge aus, die nett, gut, toll, erfolgreich sind, weil wir wissen, das hilft, das ist nett, das hilft einem selbst, das hilft der anderen Seite. Und das wird zu einer authentischen Gewohnheit, das ist es für viele nicht. Viele leben in der Welt, nett geschimpft ist, gelobt nur. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Tool, und ich sage das auch in dieser Klarheit, um Performance zu heben. Also man darf nicht naiv sein. Ich will in einer Welt arbeiten, in denen Menschen nett zueinander sind, ehrlich und authentisch, und ich will in Organisationen leben, wo High Performance möglich ist. Ganz einfach, weil High Performance führt zu höheren Ergebnissen, führt zu größeren Erfolgen, führt damit zu mehr Sicherheit, zu mehr Möglichkeiten für alle Beteiligten. Ein Element davon ist, wir sind nett zueinander. Weil wenn wir nett zueinander sind, wird die Performance steigen. Also es ist kein Entweder-Oder. Beides. Klarheit das Gleiche. Ich bin klar zu dir, weil ich authentisch und dich nicht anlüge, wenn was nicht passt, dann werde ich es dir sagen. Ich werde dich nicht mit dem Essen, mit dem Mittagessen durch zum nächsten Kundentermin gehen lassen, zwischen den Zähnen, sondern ich werde dir sagen, du hast Essen vom Mittagessen zwischen den Zähnen und werde dich nicht in den Kundentermin überlassen, sondern ich werde es dir sagen, auch wenn du vielleicht im Moment denkst, genauso wie ich dir sagen werde, das Ergebnis dieser Präsentation, das Ergebnis dieses Files passt nicht. Aber ich glaube auch, dass Klarheit das größte Mittel für Vertrauen ist. Weil wenn Menschen miteinander ordentlich tun und sie nicht anliegen, dann steigt Vertrauen. Also es ist beides. Und es wird das Ergebnis besser werden.
Aber ist das nicht auch super anstrengend, ständig diese Energie hochzuhalten, im Sinne von High Performance und Rakete?
Ja, es ist halt auch Arbeitszeit. Ja, also die kurze Antwort ist, natürlich ist das ein Aufwand. Ist das ein Aufwand? Wenn das Ziel ist, Organisationen zu bauen, die in die Fähigkeit kommen, außergewöhnlich erfolgreich zu sein, und das ist das Ziel, dann musst du dafür mehr tun.
Siehst du das ausschließlich in der Verantwortung einer Führungskraft?
Es muss dort anfangen. Es muss dort anfangen. Das ist die kurze Antwort. Nein, natürlich nicht. Am Ende. Aber wenn ich gern hätte, dass die Business Gladiators, wenn der Philipp Mahler dann und ich gerne hätten, dass die Business Gladiators ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen sind, das tolle Leute hat, das tolle Kundinnen hat, das erfolgreiche Projekte hat, dann werden wir dafür sorgen müssen, dass es beginnt. Und wir werden es einfordern müssen, wenn wir merken, es funktioniert nicht. Wir werden es verändern müssen. Ja.
Ich mache an der Stelle jetzt mal einen super harten Cut.
Ja,
ich wäre ja auch nicht ich, wenn ich nicht etwas bisschen Kreativeres einbaue. Und ich
freue mich drauf, ja. Bin bereit.
Ich habe dich im Vorfeld gebeten, 3 Gegenstände einfach so mal mitzunehmen, ohne zu wissen, was dich jetzt erwartet.
Ja.
Du wirst wahrscheinlich denken, dass Fragen kommen werden. Und Alexander hat tatsächlich jetzt eine Tüte neben sich stehen, richtig, wo diese Dinge drinnen sind. Und ich weiß sie auch noch nicht, was da ist.
Also das Erste ist leichter, das muss ich nicht nur aus dem Sackerl rausholen. Das Erste sind meine Schuhe. Ich zeige sie dir, aber es ist jetzt einer, der ist heute gar nicht so spektakulär, aber ich habe gefühlt jeden Tag einen anderen Sportschuh an. Mhm. Also ich komme ein bisschen aus dem Basketball und ich versuche damit Speed und Bewegung und Coolness, die mir sonst abhanden gekommen ist, zu bewahren. Also das ist wahrscheinlich der erste Gegenstand,
den du dir jeden Tag dich fast ankleidest,
also
fast damit.
Also meine Kinder pflanzen mich schon, weil der Papi kriegt schon wieder oder hat schon wieder ein neues Paket. Also sonst shoppe ich und bin nicht wahnsinnig modebewusst. Aber bei Schuhen kannst du mich fragen. Also da.
Und ich liebe ja auch deinen Style, weil ich finde, das ist so authentisch. Und auch bei deinem Podcast und in Terminen, hast du die auch an?
Eigentlich immer, ja.
Und das finde ich cool. Das ist so dieses Bewahren von, das bin ich.
Da bin ich mittlerweile wild. Das traue ich mich sogar in wirklich extrem hochkarätigen Vorstandsrunden, traue ich mich mit, ich wähle dann bewusst, das wird die andere Seite nicht nachvollziehen können, aber ja, das tue ich schon.
Okay, das ist mal ein cooler Tipp, es ist jetzt auch nicht neu, aber sich das wieder mal so dieses, sich bewusst mit etwas zu begleiten, das einem für dich für etwas steht und dir auch etwas gibt. Ne?
Ich kann dir fast auch zu jedem Schuh sagen, warum ich ihn trage.
Okay, dafür brauchen wir dann eine andere Podcast-Folge.
Also es passiert auch das nicht zufällig. Ja?
Okay, spannend. Ja? Warum hast du die gewählt, die du heute anhast?
Ehrlich gesagt, ich habe mir von denen dreimal gekauft, in verschiedenen Varianten. Das ist ein Nike, der aus der Basketballwelt, Tenniswelt inspiriert ist. Und der Name repräsentiert eine sehr, wenn du hintereinander sehr viele erfolgreiche Momente hast.
Mhm.
Ja, und dann, das passt.
Wie ist der Name? Wie heißt er?
Er heißt Killshot.
Mhm.
Das ist, wenn du beim Basketball wirklich, ich glaube, 10 oder 12 Punkte hintereinander machst und die andere Seite parallel keinen, dann ist das der Killshot, weil dann bist du plötzlich viel, viel weiter vorn, großer Vorsprung, andere Seite hat verloren und es geht gar nicht um die andere Seite, aber dieses Verfolge, so dranbleiben, finde ich cool.
Deswegen, aber schlüpfst du dann in der Früh auch richtig bewusst rein in die Schuhe oder ist das schon so etwas Automatisiertes?
Nein, das ist jetzt nicht, dass ich mir Tagesthema, aber ich kann dir sagen, warum ich den Schuh habe.
Okay.
Ich heiße es nicht das Tagesmotto,
okay.
Das wäre übertrieben.
Okay.
Aber bei mir, gibt sicher Leute, die das tun. Ich kann dir erzählen, warum dieser Schuh ausgewählt wurde grundsätzlich.
Super spannend. Pass auf, ich stelle jetzt, also du wählst einen...
Oder soll ich schon zweites Ding?
Nein, warte, du ziehst jetzt ein zweites raus und dann stelle ich dir eine Frage.
Ja, bereit.
Und du wählst einfach, was du möchtest.
Ja, bereit.
Was würde dieser Gegenstand über euer Team sagen? Und beschreib auch mal ganz kurz, was du jetzt rausgezogen hast.
Ich habe eine Espresso-Tasse rausgezogen, weil ich extrem gerne sehr, sehr guten Espresso trinke. Und was würde das über mein Team sagen? Mein Team, glaube ich, geniert sie. Das ist manchmal unangenehm, mein Umgang mit Espresso bei Kunden oder Kundinnen, weil ich vorsichtig sein muss, dass ich sie nicht artikuliere, wenn er nicht. Also es gibt da mittlerweile einen Klassiker, da hat mich mein Team auf der Schaufel. Wenn ich einen Espresso angeboten bekomme, sage ich sehr unhöflich, meine Mutti wird mich schimpfen, sage ich sehr unhöflich als Gegenfrage, ist er gut? Und dann ist die andere Seite meist verunsichert, was soll ich sagen? Ich soll sagen, ja, natürlich ist er gut.
Was ist gut?
Ja, und mittlerweile rät mir mein Team tatsächlich, ist auf mich zugekommen, ich soll einfach mal sagen, ja, gerne. Und wenn er mir halt nicht schmeckt, stehen lassen.
Also radikale Ehrlichkeit ist vielleicht nicht immer angebracht.
Und dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er gut ist im Vorfeld. Und ich kann ihn einfach nur trinken, wenn er wirklich sehr gut ist. Weil sonst gehe ich lieber nachher. Und ich bin auch dort wirklich dazu bereit, Reisen oder im Sinn von minutenlange Fahrten durch Wien auf mich zu nehmen, um an zwei, drei Plätzen den Guten zu bekommen. Deswegen habe ich das raus mitgenommen.
Das heißt, was würdest du über euer Team sagen, dass ihr eure Macken kennt? Und euch?
Ja, also ich glaube, es ist eine Kombi. Ich versuche auch dort einen gewissen Standard zu setzen. Ich glaube, das verstehen sie. Sie verstehen schon, dass ich auch dort die Dinge will, die richtig gut sind und dass du die nicht immer, weil du höflich bist oder weil es einfach momentan halt nicht geht, aber dass es mir schon bewusst ist, dass ich weiß, was richtig gut ist, also wo der Standard sein sollte. Und das ist ja ein Teil der Reise, ist ja schon ein Sensorium dafür zu entwickeln, wo ist richtig gut. Mhm. Also es ist ja ein Business, es ist gar nicht so leicht. Viele Leute... Und ein Sensorium zu entwickeln, wenn du beim Kunden reingehst, wenn du in einem Team sitzt, wenn du in ein Restaurant gehst, zu spüren, was ist jetzt wirklich außergewöhnlich liebevoll. Und das kannst du nicht immer haben, weil du kannst nicht immer in Michelin-Restaurants gehen oder du kannst nicht, es geht halt nicht. Aber dieses Gefühl zu entwickeln, auch in der Zusammenarbeit, wo ist der Standard, ich denke, das vermittle ich ihnen. Und das versuche ich Ihnen auch zu vermitteln, wir haben heute in der Früh geredet, da hat mich der Philipp Madadaner wieder erinnert, wenn wir LinkedIn-Postings machen, dass die unserem CI entsprechen und dass wir da nicht semi-optimal das machen.
Mhm.
Und da bin ich extrem dankbar, weil das ist wirklich wieder der Hinweis, wer setzt den Standard und wie setzen wir den Standard. Und ja.
Und dass das nicht als Kritik ankommt, sondern einfach als Standard setzen und Leute, lasst uns immer wieder drauf schauen.
Schauen, ja. Und gleichzeitig, wenn meine Leute jetzt Postings machen würden, regelmäßig, die nicht unserem Design entsprechen würden, dann müssen wir es ändern. Ja, dann ist es auch Kritik. Das geht nicht. Mhm. So, ja. Und ich glaube, der Espresso ist im besten Fall, wünschte ich mir, dass es das Symbol ist für, wir schauen und verstehen, wo es richtig gut ist.
Mhm. Ja. Schön.
Und ich mache es gern.
Dann einen letzten Gegenstand bitte aus deinem...
Das ist jetzt leicht. Das war leicht. Das habe ich mitnehmen müssen.
Ja, aber du weißt ja gar nicht, welche Frage jetzt kommt.
Ach so.
Was ist das? Oh mein Gott. Okay, warte. Ja, das passt halt wirklich gut zur Frage. Ach Gott. Er wird gleich erzählen, was er da in der Hand hält. Die Frage ist, welcher Wert steckt in diesem Gegenstand und wie lebt ihr diesen?
Also welchen Gegenstand habe ich in der Hand? Haben wir in der Hand? Habe ich dort mitgebracht? Wir haben dieses Jahr sind wir unter den besten 5 Business-Podcasts dieses Landes gewählt worden mit Leaders of Transformation. Und rundum waren die größten und spannendsten Organisationen von der Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund bis zu die Erste Bank Sparkasse und dazwischen unser Podcast. Und da bin ich schon extrem stolz. Bin ich auch stolz, weil wir das vor 2 Jahren getan haben. Da hat niemand dran geglaubt. Da haben die Leute noch gesagt, naja, Podcast, wer macht denn das und braucht man das wirklich? Und die andere Hälfte hat gesagt, für Podcast bist du viel zu spät, Alexander. Wir machen einen Podcast. Und freue mich sehr, dass wir da so coole Leute bekommen auch dafür. Wirklich auch Leute, wo ich sitze und mir denke, cool, dass ich mit denen ja, reden darf. Und, ne? Also, ja, das war das und den sozusagen den Orden, den Pokal steht bei uns im Büro, steht glaube ich sogar bei mir am Tisch meiste Zeit. Mhm. Man darf sich's ausborgen. Ja, so, deswegen mitgebracht.
Mach so schön. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, danke, dass du dich gleich dazu bereit erklärt hast, mit mir dieses Interview zu führen, als jemand, der mit Sicherheit ja, viel zu tun hat und dass du mich dabei unterstützt, meinen jungen Podcast hier
extrem gern
loszustarten.
Weltspitze wünsche ich dir.
Nochmal, gern, danke. Klar. Und eine letzte Frage noch, bevor wir in den Abschluss gehen, weil die Zeit rennt ja tatsächlich. Nämlich, du hast kein eigenes Büro.
Nein.
Und das ist ja auch wieder mal anders. Ich habe es ja am Anfang gesagt, du bist anders. Du lebst Leadership halt einfach anders. Was hat es damit auf sich, weil du sagst, das steht in deinem Büro?
Mein Büro ist ein Schreibtisch, ich glaube eine Sechserinsel und ich sitze auf einem. Du, es ist einfach, ich sitze gern unterm Team, ich bin gern Teil, ich bin auch, glaube ich, wirklich Teil, also ich hoffe, das ist so, Teil des Teams. Und ich habe, es ist einerseits die Kultur spüren, den Vibe spüren, aber andererseits habe ich auch einfach den Eindruck, wir müssen effizient und wir müssen Dinge am Boden bringen und wir müssen Dinge schnell ansprechen und wir müssen raus aus irgendwelchen bürokratischen Prozessen, Schrittweisen, sondern wir müssen einfach Dinge, und das heißt manchmal, deswegen erzähle ich es, über dem Tisch nebeneinander. Jemand sagt, setz dich zu mir, ich sage, setz mich zu dir. Und wir sind auch nicht so groß, das ist einfach alles noch möglich. Aber ich würde es wahrscheinlich, auch wenn ich eine sehr große Firma hätte, nicht tun. Ja. Ich war an der Wirtschaftsuniversität Assistent, habe dort mein Doktorat schreiben dürfen und war das was Besonderes, was Gutes, habe ein Personenbüro bekommen und habe gelitten wie ein Schwein. Habe dauernd den Eindruck gehabt, genau das, Austausch, schnell Probleme ansprechen, hören, spüren, wie es den anderen geht. Ja, deswegen mache ich es so.
Ich denke nur einerseits, und du hast recht, weil ich kenne das natürlich auch von Unternehmen, diese Lerngänge, oder? Da fehlt nur noch dieses
Türe zu.
Keiner ist da gefühlt, überall die Türen zu, du kriegst nichts mit. Versus, wie unangenehm das sein kann eigentlich, wenn der Chef im gleichen Büro oder im gleichen Raum sitzt wie das Team, wo es ja dann oft darum geht, ja, vielleicht andere Gespräche zu führen. Das ist ein nettes Spannungsfeld, finde ich.
Das geht nicht. Meine Gespräche hören die anderen und ihre höre ich.
Ja.
Es gibt, und natürlich kann man in Meetingräume gehen, man kann in Telefonzelle, also das kann man alles machen, ja, aber es ist einfach ein Miteinander.
Und ich finde es echt fantastisch, wie ihr das lebt. Und es waren schon unendlich viele Tipps dabei für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt möchte ich noch ganz kurz den Blick nach vorne richten.
Ja, gern.
Mein Slogan ist ja auch, Veränderung braucht wandelbereite Teams.
Mhm.
Ja. Was meinst du, wie sollten oder woran erkennt man ein Team, das wirklich wandelbereit ist und welche Zukunfts- oder welche Skills braucht es, um zukunftsfit zu bleiben?
Mhm. Also, ich bin nicht überzeugt oder ich bin nicht sicher, ob es wandelbereit als Ja und Nein gibt. Ich habe den Eindruck, Menschen sind für gewisse Veränderungen, wenn sie aus ihrem Verständnis, aus ihrer Logik, aus ihrer Emotion heraus für sie was Feines, einen Vorteil haben, grundsätzlich oft fast durchgängig für Veränderung zu haben. Also ich denke im privaten Bereich, einen guten Freund, der hat jahrelang nicht die richtige Partnerin gefunden und dann hat er irgendwann gesagt, eigentlich geht es alleine auch gut und war extrem und wir haben ihn teilweise sehr bewundert, ein super Leben. Und jetzt hat er nach vielen Jahren die Partnerin gefunden und das heißt jetzt Veränderung. Und grundsätzlich liebt er die Veränderung, aber sie hat natürlich auch an der einen oder anderen Stelle Dinge, wo er sich wieder sozusagen, wo sich Dinge ergeben, die nicht so freuen. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, es gibt nicht so, ich bin gegen oder für oder ich bin bereit oder nicht. Was man schaffen muss, sind Rahmenbedingungen, wo Veränderung passt, richtig ist für ihn, passt es jetzt, er mochte es, er ist da dabei und so. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo einem Veränderungen nicht freut, wo man was verliert, wo man so, klar. Aber ich denke, man muss einfach die Kräfte stärken und an die Vorteile erinnern, wo die Leute verstehen, diese Veränderung hat für uns, für mich, was Gutes. Und dann werden Leute bereit dafür oder sind sie bereit. Aber ich glaube, das sind sie dann. Also im Sinn von, die sind ready, wenn du das Richtige ansprichst. Ja? Das ist mein Eindruck. Du musst sie nur an der richtigen Stelle oder sie müssen sich an der richtigen Stelle dann. Ja? Und es ist nicht, um das auch zu sagen, es sind nicht Menschen. Ich glaube nicht, dass Menschen sind ja oder nein. Es hängt aufs Thema, es hängt auf den Moment. Es hängt, das ist mein Eindruck.
Und das schließt an meine letzte Frage an. Vielleicht ist es aber genau das, was du aussagen möchtest. Wenn du einen Satz allen Führungskräften dieser Welt mitgeben könntest, welcher wäre das?
Ein Satz ist kurz, Isabella. Ich zitiere Ralf Rangnick. Teams heißt, tue etwas Außergewöhnliches miteinander. Und sie sind verantwortlich, das Außergewöhnliche zu definieren und es ins Leben zu bringen.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Und außergewöhnlich war auch dieses Gespräch mit dir.
Danke.
Ich habe gerade das Gefühl, ich könnte noch wirklich sehr lang mit dir reden in ganz unterschiedliche Richtungen. Fürs Erste bin ich so happy und ich bedanke
mich
herzlichst, dass du deine Zeit mir gegeben hast in deinem wundervollen Büro.
Extrem gerne. Danke für die Einladung noch einmal.
Dankeschön. Und ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen aus dem Interview wie ich. Von klarer Führung ohne eigene Bürotür bis zu Smoothies als Kulturbaustein. Ja, was bleibt bei mir hängen? Gute Führung braucht Haltung, eine klare Kommunikation und Menschen, die nicht mitlaufen, sondern mitdenken und mitgestalten. Und dass Kultur kein Zufall ist, sondern tägliche Praxis und das Hochhalten von Standards. Und das beginnt bei dir. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn du Impulse aus diesem Gespräch mitnehmen konntest, dann teil die Folge gerne mit Menschen, die gerade an ähnlichen Fragen knabbern oder in einer ähnlichen Situation stecken. Und wenn du magst, schreib mir. Ich freue mich so sehr über Austausch. Bis zur nächsten Folge. Bleib mutig, bleib menschlich. Deine Isabella.